dein Lieblingsteam.
So, Aufnahme läuft. Hi Alex.
Hi Nico. Da sitzen wir wieder.
Da sitzen wir wieder. Nico Gerda aus der Unternehmenskommunikation. Ach, der Trottel fängt immer mit sich selbst an. Und Professor Dr. Alex Pelzer, Chefarzt der Klinik für Urologie hier am KH Klinikum Siloa und Leiter der gleichnamigen Klinik am KH Klinikum Robert Koch Gerden. Hi.
Hi.
Wir haben in einer letzten Folge gemerkt, dass wir noch nie was gemacht haben darüber, wie man heutzutage eigentlich Ärzte im Krankenhaus ausbildet.
Komisch eigentlich, ne? Dabei ist das so wichtig, Nico.
Ja, man würde auch, also man fragt sich auch in der Medizin, wir haben schon so viel darüber gesprochen, was sich in der Medizin alles tut und alles entwickelt.
Ja.
Und da ist ja die spannende Frage, Ausbildung von Ärzten, tut sich da auch was? Oder ist das seit den Jahren von Sauerbier immer noch die gleiche? Sauerbier ist so ein berühmter Chirurg irgendwie aus Berlin aus den 40er Jahren oder so.
Frag mich sowas nicht.
So der Gottvater der eiserner Chirurgen am OP-Tisch.
Ja.
Hat sich seitdem was geändert?
Tatsächlich ja, die Ausbildung eines Arztes ist extrem wichtig, weil wir ja an einem Material üben, das nicht geschädigt werden darf. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Holzblock oder sowas produzierst und da was dran arbeiten möchtest, wenn der mal nicht gut wirkt, dann schmeißt du den halt weg und nimmst den nächsten. Und bei uns hat natürlich jeder Patient den Anspruch, genauso behandelt zu werden, wie es irgendwie nur besser gar nicht geht. Und das muss man mit Ausbildung irgendwie vereinen. Das war früher schwieriger und ist heute ein bisschen einfacher. Wenn du Lust hast, kannst du mich fragen, warum.
Warum?
Also tatsächlich, es fängt ganz früh an. Wann fängt an die Ärzteausbildung, wann fängt die in deinen Augen an?
Mit dem Beginn des Studiums oder vielleicht schon vorher, wenn man Praktika oder so macht?
Ja, genau, vielleicht schon. Also die Praktika vor dem Studium, die sollen so ein bisschen helfen, ist das überhaupt mein Beruf? Ne? Also sie sind eigentlich für den Menschen selber da zu wissen, passe ich da rein? Tatsächlich fängt die Ausbildung am Patienten und über den Patienten im Studium an. Und da gibt es etwas, was es früher überhaupt gar nicht gab. Nämlich, dass man zum Beispiel mit Schauspielpatienten arbeitet. Oder dass man ärztliche Gesprächsführung lernt. Das gab es gar nicht. Du weißt ja vielleicht, dass ich habilitiert, also meine außerplanmäßige Professur an der Universität Heidelberg habe. Das heißt, ich lehre dort, also ich versuche jungen, angehenden Medizinern etwas beizubringen. Und das machen wir unter anderem auch in so einem kleinen virtuellen Krankenhaus, an dem wir mit Schauspielpatienten bestimmte Situationen durchgehen. Das heißt, die haben geschulte Skripten, die sind richtig, richtig gut, also von wirklichen Patienten gar nicht mehr zu unterscheiden. Und da werden die Studenten hingeschickt und haben eine besondere Aufgabe, die müssen dieses oder jenes machen, Blutabnahme und jetzt aber oder einen Patienten aufklären über eine Operation. Und jetzt zeigt sich dann nachher auf einmal heraus, der Patient hat unheimliche Angst, operiert zu werden und will sich einfach gar nicht operieren lassen.
Das ist ja auch, also, weil du sagtest ja anfangs, man kann natürlich an einem Patienten nicht wirklich üben, aber gleichzeitig ist ja die Frage für den, der dort ausgebildet werden soll, also dieses klassische, man rennt dauernd dem Chefarzt hinterher und guckt ihm nur die ganze Zeit über die Schulter, das bringt einen ja nicht selbst in die Situation und ihr macht dort also eine Art, ihr simuliert quasi die echte Situation.
Genau, wir simulieren die echte Situation, denn man lernt ja nicht nur durchs Zugucken oder lernt schon ein bisschen durchs Zugucken, aber am Ende muss man es selber machen. Und bevor wir das an den Patienten üben und dann gucken, ob es mal gut geht, machen wir das eben an Schauspielpatienten und dort lernen, dass der erste wichtige Berührungspunkt mit Patienten, auch wenn es Schauspielpatienten sind, die Studierende haben, eben an Schauspielpatienten und dort lernen die Situationen, die werden zum Teil, das ist ganz witzig, ein Stück weit auch in Situationen hineingeschmissen, von denen die vorher gar nicht wissen, was da passiert, also dass zum Beispiel dieser Patient so Panik hat vor der OP und dann besprechen wir ein zweites Mal die Situation, die bekommen ganz bestimmte Regeln mit beigestellt, denen geben wir Dinge mit, auf die sie achten müssen, wie man mit Patienten umgeht und dann können die in einer zweiten identischen Situation das anwenden und direkt merken, wie das funktioniert.
Das finde ich ziemlich interessant, dass diese sozialen, kommunikativen Aspekte da tatsächlich, dass das so einen Raum einnimmt, weil so klassisch die Arztausbildung, wie ich, keine Ahnung, mein Hausarzt, ich nenne jetzt keine Namen, aber früher, das war so, man ging da hin und der guckte einen und sagte, das ist es so.
Ja.
Das ist also, das war so die alte Schule, wie ich sie manchmal noch kennengelernt habe und das war noch so, das war von Fachlichkeit geprägt, der wusste, was er da tut, aber der hat mir einfach sein Ergebnis mitgeteilt.
Ja, und vielleicht noch nicht mal das, ne? Sondern hat nur gesagt, was jetzt gemacht wird, aber auch keine Alternativen genannt und so. Ja. Also das hat sich komplett geändert und die Auszubildenden in dem Studium lernen heute schon bei den Ärzten, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie ich vertrauenswürdig mit dem Patienten rede, wie ich zu reden habe, damit ich das auch erreiche und vor allem auch, wie kann ich mit Ängsten und Nöten umgehen? Weil manchmal sind wir auch konfrontiert im Krankenhaus mit Patienten, die sich ärgern und die vielleicht auch mal ein bisschen wüst reden und so weiter. Und das ist meistens, weil die halt Angst oder Sorge haben und dass wir halt dieses professionalisieren, dass wir wissen, die meinen das nicht persönlich, sondern wir gehen damit sachlich um und versuchen halt, das alles bestmöglich zu lösen, damit wir über diese Angst hinaus das machen, was wir machen müssen, nämlich mit dem Patienten gut zu kommunizieren. Das lernt man zum Beispiel im Studium. Dann geht es aber weiter. Dann kommen ja die, zum Beispiel in der Urologie, da kann ich halt das besonders gut erzählen, weil ich halt einfach Urologe bin. Dann kommen ja die jungen Ärzte, die dann ganz viel gelernt haben, die haben den Kopf voller ganz vieler toller Sachen und dann müssen die das aber mal anwenden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lerne ich jemanden das Operieren bei?
Ja, weil du sagtest ja gerade, also ihr könnt ja nicht jemanden, der lernt das erste Mal an einen Patienten ranlassen. Also wie kriegt man da die Brücke geschlossen? Weil das Operieren können muss er ja trotzdem auch beherrschen, egal wie gut er reden kann.
Ja, wie würdest denn du das machen? Du wirst auch nicht sagen, jetzt probier mal, wird schon gut gehen und wenn nicht, dann das nächste Mal.
Ich weiß nicht, habt ihr einen guten Computer, wo ihr das simuliert oder?
Ja, so ein bisschen so in die Richtung geht's. Also wir sind ja ein robotisches Zentrum in Gärten und in Silur, das weißt du. Das heißt, wir operieren ja, das kann man auf anderen Podcasts auch nochmal nachhören, die wir schon gemacht haben, sehr viel mit dem Operationsroboter. Und dieser Operationsroboter, der hat einerseits eine Konsole, die ist so ein bisschen wie die PlayStation oder die Xbox zu Hause. Da kann man Operationen virtuell operieren und seine Geschicklichkeit auch üben. Und da kommen die Assistenzärzte und Assistenzärztinnen hin und die üben dort, ne, wie man mit diesem Gerät umgeht. Trockentraining könnte man
sagen.
Ne? Und wenn die dann genug Geschicklichkeit haben, dann kommt der nächste Schritt. Dann müssen die ja weiter operieren können.
Machen die das dann ganz alleine das erste Mal oder?
Nee, tatsächlich macht man das gemeinsam. Früher war das tatsächlich so, dass man dann gesagt hat, so, das musst du jetzt einfach mal machen und es wird das erste Mal schwierig und vielleicht nach dem 11. Mal funktioniert es gut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die
Patienten… Ist das für die ersten 10 Patienten nicht so toll?
Ist nicht so schön, ne? Wäre ich lieber der 12. Weil wir haben das ja an anderer Stelle auch schon mal besprochen, je häufiger du etwas machst, umso besser machst du es. Und jetzt nehmen wir mal an, wie ist es denn beim Autofahren, Nico? Kannst du dich noch erinnern, ist ja noch nicht so lange her, wie du einen Führerschein gemacht hast. Hast du einen Führerschein?
Ich habe für natürlich.
Ah, dann ist doch
Klasse gut. Klasse 3 sogar, die großen.
Fantastisch, wie hast du das gemacht?
Ich bin gefahren.
Ja.
Ich war sehr unsicher. Und ein Lenkrad hatte nur ich, aber der Fahrlehrer neben mir hatte zumindest auch Bremse und Gas.
Ganz genau richtig. Und so ähnlich machen wir das bei diesen modernen Häusern, in denen wir arbeiten, also mit diesem robotischen Operieren, machen wir das genauso. Es gibt nämlich zwei, also man muss dafür wissen, der Roboter operiert nicht alleine, sondern der wird von uns gesteuert. Gesteuert wird der über sogenannte Konsolen. Da wird mal ein bisschen die Hände eingespannt und jede Bewegung, die ich mit meinen Fingern mache, macht dann der Roboter im Körper des Menschen. Das ist nur eine Kurzversion. Wer mehr wissen will, andere Podcasts von uns. Es gibt zwei von diesen Konsolen und diese Konsolen sind nebeneinander und das ist ungefähr wie in der Fahrschule, bloß dass es ein bisschen umfassender ist mit Lenkrad. Und man sieht das Gleiche und man kann komplett gemeinsam operieren und man kann eben dementsprechend dort das Operieren beibringen, ohne dass es ein Risiko für einen Patienten gibt, denn der Fahrlehrer hat auch genau die Hände eingespannt in diesem gesamten System und kann jederzeit übernehmen und kann auch dirigieren, kann auch hinhalten, kann unterstützen und kann in der Dreidimensionalität zeigen, was jetzt gemacht werden muss.
Das ist quasi, also wie gesagt, im Auto passt es nicht ganz, weil da hat nur einer ein Lenkrad, aber es ist wie bei Pilot und Co-Pilot.
Absolut richtig, das ist eigentlich das bessere Bild, warum ich da nicht selber drauf gekommen, genau, ja, stimmt.
Weil der Co-Pilot dann auch mal was machen kann, aber der Pilot hat die kompletten gleichen Schalterknöpfe, alles und kann jederzeit da eingreifen.
Genau, das sagt man ja beim Fliegen, sagt man ja auch nicht, jetzt flieg mal und wenn der halt nicht mehr ankommt, kann der aber das nicht nochmal probieren, ne? Weil das geht ja dann nicht mehr. Also tatsächlich ist es die höchste Art der Sicherheit, wie man eben Handwerk beibringen kann. Das ist zum Beispiel, wie wir Operieren beibringen. Und natürlich operieren wir nicht nur, sondern machen ganz viele andere Sachen auch noch. Das heißt, die sogenannte konservative Medizin, die machen wir, indem wir es im Team machen. und indem wir ganz, ganz, ganz viele
konservativ heißt nicht operieren, genau, sondern mit Medikamenten oder anderen, genau, Therapien arbeiten.
Genau, mit Medikamenten und so weiter. Und das machen wir, indem wir das im Team machen. Also, dass wir es gemeinsam Visiten gehen, dass wir gemeinsam Fälle diskutieren und eben die Erfahrungen, die wir haben, weitergeben. Und eben auch sehr viel gemeinsam ausbilden und auch zertifiziert ausbilden. Das machen wir zum Beispiel jede Woche einmal eine Stunde. Das leisten wir uns, dass wir dann später anfangen zu operieren und dafür zum Beispiel schwierige Fälle diskutieren. Das ist unheimlich wichtig für die Ausbildung. Und auch mal, Nico, Fälle, wo es nicht so gut lief.
Also Komplikationen oder schlechte Verläufe. Also mal wirklich dieses, ja, mal da auch wirklich Probleme durchgehen.
Genau, und das lassen wir auch immer ganz gerne von außen auch mal beleuchten. Also das heißt, wir laden dann jemand anders dazu ein, der auch diesen Fall mit uns gemeinsam diskutiert und lassen auch ganz viele andere zuhören. Denn wir müssen, wenn wir zum Beispiel Fehler haben oder Dinge haben, von denen wir sagen, das hätte besser laufen können, müssen wir offen kommunizieren. Früher hat man das so ein bisschen in die Seite geschubst und hat gesagt, da reden wir am besten gar nicht drüber. Aber wir machen das so: Wenn wir einen Fehler haben, dann hören wir gar nicht auf, darüber zu reden. Weil nur so können wir darüber lernen und damit lernen und eben diesen Fehler kein zweites Mal machen und uns immer weiter verbessern.
Findest du, deine Ausbildung ist ja, also wenn du dir vorstellen wirst, du wirst heute nochmal Studierender oder jung angehender Arzt, ist die Ausbildung da, würdest du lieber heute quasi nochmal lernen, weil die Ausbildung einfach umfassender ist oder besser strukturiert ist?
Ja, würde ich tatsächlich, wirklich. Ich bin, glaube ich, nicht so gut ausgebildet wie meine jungen Assistenzärztinnen und Ärzte. In der Zeit, wo ich gelernt habe, war vieles auch noch ein bisschen auf die persönlichen Talente des Menschen abhängig. Also wie kann ich, vielleicht habe ich natürliches Talent, mit Patienten zu reden oder mit Menschen. Das ist aber alleine davon abhängig, ob ich das kann oder nicht. Und heute wird es gelehrt. Ne? Ist nicht mehr Zufall. Oder oft, weil es halt ein empathischer Mensch ist, dann hat man halt Glück. Und der andere ist halt nicht so empathisch, der ist mehr so in sich gekehrt, dann habe ich halt Pech. Heute wird es beigebracht. Und die Chance, dass ich eine gute, umfassende, empathische Therapie von einem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin heutzutage bekomme, ist unvergleichlich höher als früher. Also fast schon sicher, weil die das eben nicht nur gelehrt bekommen, sondern weil es auch Teil von Prüfungen ist. Es wird abgeprüft.
Der Faktor Zeit ist ja beim Medizinstudium oder auf dem Weg, ein fertiger Arzt zu werden, ist der zeitliche Umfang ist ja enorm hoch. Ja. Ich glaube, es gibt kaum eine Ausbildung, die da rankommt. Wie lange braucht man im Schnitt von, ich fange jetzt an, dass ich Medizin zu studiere, bis ich einmalseits vielleicht das erste Mal am Patienten arbeiten kann, als sogenannter Arzt in Weiterbildung heißt das ja heute, wenn man noch keinen Facharzt hat, beziehungsweise bis ich dann meinen Facharzt habe. Wie sind so die typischen zeitlichen Verläufe?
Also diesen Arzt in Weiterbildung, den ist der sogenannte Assistenzarzt, und dann gibt es nachher noch den Facharzt. Also ich fange erstmal an mit dem Studium. Das Studium dauert 12 Semester, also 6 Jahre. Wenn ich in der Regelzeit studiere. Während der Zeit kann ich aber immer mal durch Formulaturen oder Hospitationen am Patienten meine ersten Kontakte machen, dass ich mal Blut abnehme oder sowas. Also das fängt so langsam an. Dann am Ende des Studiums muss und da kann ich mich entscheiden, möchte ich gern Facharzt werden zum Beispiel. Dann brauche ich nach diesen 6 Jahren weitere 5 bis 6 Jahre, das ist bei jedem Fach ein bisschen anders, bis ich dann am Ende Facharzt bin. In der Zeit der Ausbildung bin ich aber schon richtiger Arzt und kann auch und behandle auch richtig Patienten, aber eben unter Aufsicht von Fachärzten. Das heißt, nach dem Studium kommt man langsam dann auch direkt an den Patienten mit seiner ersten Ausbildungsstelle. Und das geht halt ganz langsam. Da gibt es ganz klare Ausbildungsinhalte, die jede gute, größere Klinik auch seinen Assistenzärztinnen und Ärzten zur Verfügung stellt und sagt, im ersten Jahr lernst du das, im zweiten das, im dritten das. Also es ist nicht per Zufall, sondern es gibt ganz klare Standards und zertifizierte Ausbildungskonzepte, die wir vorhalten. In der Urologie ist das so, da gibt es sogar extra eine Ausbildungsstelle, die einen daraufhin prüft. Und am Ende ist dann der Facharzt für Urologie. Und dann kann der sich noch überlegen, möchte ich niedergelassener Urologe werden oder will ich in der Klinik Operateur werden? Gibt es verschiedene gute Optionen. Und solche ganzen Angebote kann man am besten in einem größeren Verbund lernen, also am besten in einer Klinik oder in einem Klinikverbund, in dem auch die gesamten möglichen Angebote angeboten werden. Wie zum Beispiel bei uns in der KH.
Jetzt habe ich nochmal eine ganz persönliche Frage. Wie bist du denn einerseits überhaupt auf die Idee gekommen, dass du Arzt werden willst?
Ja.
Und wie bist du dann letztlich auf die Fachrichtung Urologie gekommen?
Okay, manchmal ist es ja gar nicht so medizinromantisch, wie ich das vorstellen kann. Ich könnte jetzt sagen zum Beispiel, ja, ich wollte Arzt werden, weil ich unbedingt Menschen helfen wollte und so weiter. Bei mir ist es was ganz anderes. Ich komme aus einer Generation, da haben meine Eltern eine Fernsehserie, da war ich ganz, ganz klein, eine Fernsehserie gesehen und die hieß Schwarzwaldklinik. Die Älteren von uns kennen sie vielleicht noch. So, und bei dieser Schwarzwaldklinik, da war ein junger Arzt, das war, der wurde gespielt vom Sascha Hehn, ich weiß nicht,
wie
der
hieß. Sascha Hehn, ja.
Der war halt da so sehr jugendlich und voller sportlichem Ehrgeiz und der hat ein Auto gehabt, so einen weißen VW Golf.
Ja, das war ein Cabrio, oder?
Ja, genau, es war ein Cabrio. Und der Gott, ist. Gott,
ich habe das nie gesehen, liebe Zuhörer, ich habe das nie gesehen. Ich weiß nicht, woher dieses Bild kommt.
Ja, auf jeden Fall ist der, habe ich halt irgendwann mal gesehen, wie der so sportlich in dieses Cabrio reingesprungen ist, also ohne die Tür zu betätigen. Und da habe ich gesagt, boah, so ein Auto brauchst du auch. Und offensichtlich muss man Arzt sein, um so ein Auto zu bekommen. Und da habe ich gesagt, ja, muss ich Medizin studieren. Also deswegen habe ich Medizin studiert.
Und kannst du heute normal durch eine Tür einsteigen oder musst du noch ins Auto springen?
Ja, das Problem ist, ich habe kein Cabrio und deswegen ist es immer so schmerzhaft da durchs Dachfenster. Nein, ich habe auch tatsächlich dieses Auto niemals besessen. Die Motivationen ändern sich natürlich auch, aber wenn du mich fragst, warum und wie bin ich dazu gekommen? Wegen der Schwarzwaldklinik.
Ich bin froh, dass du die Serie gesehen hast, weil es gibt noch The Duke of Hazard oder so. So eine südamerikanische Serie, wo die immer in den Ankel irgendwas reinspringen. Die haben so ein Auto mit zugeschweißten Türen und springen immer auch an. Okay. Dann wärst du irgend so ein Hillybilly geworden, wenn du die gesehen hast.
Genau, also wäre ich was anderes geworden, dann würden wir jetzt nicht sitzen hier.
Unser Glück, dass es die Schwarzwaldklinik gab.
Zum Glück, genau.
Und wie kamst du dann auf Urologie?
Urologie ist ja ein Fach, das jetzt nicht so explizit im Studium eigentlich beworben wird. Ja, viele, die Urologen werden, kommen über bestimmte Wege auf die Urologie. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich meine Doktorarbeit ein Jahr in einem Labor verbracht habe, wo es um gynäkologische Krebsarten ging. Also eigentlich war ich auf dem Weg, Frauenarzt zu werden. Und tatsächlich bin ich dann, nachdem ich dieses ein Jahr hinter mir hatte, das erste Mal eingesetzt worden, weil ich mich dann auch beworben wollte, auf so eine Assistenzarztstelle in der Frauenheilkunde. Und dann war ich an einem Tag in der Schwangerenambulanz und da waren, glaube ich, 50 oder 60 Schwangere. Und dann habe ich mir überlegt, dass Urologie auch ein schönes Fach ist.
Okay.
So war das.
Ist auch ein schönes Fach. Ja, genau. So beginnt der Weg zum Chefarzt.
Ja.
Gut. Für alle, die Interesse haben, die mehr über die Ausbildung in einem medizinischen, also im ärztlichen Beruf oder auch in anderen medizinischen Berufen wissen wollen, da hat das KH eine spezielle Website, das ist karriere.kh.de. Da finden Sie Infos über alle Berufe, die das KH anbietet, die man hier lernen kann oder wo man Teile der Ausbildung hier machen kann. Für alle, die schon auf dem Weg sind und alle, die den Weg mal einschlagen wollen, da gibt es viele tolle Informationen und Anknüpfungspunkte. Wir freuen uns immer wieder über Menschen, die in diesem spannenden, auch herausfordernden, aber sehr, sehr spannenden und tollen und auch sinnstiftenden Bereich auch anfangen.
Und extrem vielfältig ist es auch. Und das sind ja viele Arbeiten heutzutage nicht. Die gesamten Gesundheitsberufe sind einfach extrem vielfältig und dadurch, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil man viel machen kann, aber auch viel gestalten kann und viel Gutes gestalten kann.
Super. Vielen Dank, Alex.
Danke dir, Nico.
Und Ihnen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.